Campus Radio. Bringt auch was zwischen den Ohren.
Jetzt wird's theoretisch. Wir haben ja schon angekündigt, wir haben auch ein bisschen Hintergrundwissen zur 200 Jahre Musikabteilung. Und dazu haben wir heute die ersten zwei Gäste da. Oder Gästinnen. Genau.
Und zwar sind das einmal die Frau Dr. Wiermann, die Abteilungsleiterin der Musikabteilung der SLUB, und die Frau Bicher, die Fachreferentin für Theater, Tanz und Film. Herzlich willkommen.
Und zwar geht es um die Geschichte der Musikabteilung. Da wäre natürlich die erste und grundlegende Frage, was war denn der Grundstein, wann wurde der gelegt?
Also wie schon gesagt, wir feiern ja heute 200 Jahre Musikabteilung. Da kann man jetzt gar nicht sagen, was war der Grundstein. Die Initialzündung war einfach, dass 1816, und zwar schon am Anfang des Jahres 1816, der Bibliothekar Friedrich Adolf Ebert Bücher aus der königlichen öffentlichen Bibliothek zusammengezogen hat, und zwar alles das, was sich um Musik drehte. Der dachte irgendwie, ach, Musik ist schon ein wichtiges Fach. Stimme ich voll zu. Und er hat gesagt, das muss irgendwie schon zusammensortiert werden in einer Abteilung. Man kann sich das jetzt nicht als Abteilung mit Abteilungsleitern und Mitarbeitern vorstellen, sondern es ging wirklich erstmal ums Sortieren der Bücher. Hat er das alles zusammengezogen und hat damit den Grundstein gelegt. Die Materialien selbst sind natürlich viel älter, die wir haben.
Jetzt ist das Ganze ja in Sammelgebiete aufgeteilt. Welche sind das?
Also wenn Sie es jetzt erstmal historisch betrachten wollen, vieles, was wir haben, kommt aus der königlichen Musikpflege oder aus der Musikpflege des Hauses Wettin, Kurfürstenkönige später. Das ist sowohl die Instrumentalmusik, die sie gespielt haben zu großen Festen, bei Banketten und so weiter. Das ist aber auch die Hofkirchenmusik, die besonders dann in der katholischen Hofkirche gepflegt wurde. Das ist aber natürlich auch hier in Dresden ganz viel die prächtige Oper. Ja, über die Jahrhunderte. Das ist das, wie es historisch erstmal gewachsen ist. Später kam dazu dann auch die evangelische Kirchenmusik, auch aus dem Land, also aus verschiedenen Kantoreien des Landes. Bis hin jetzt auch, dass wir zeitgenössische Komponisten sammeln. Aber das sind so jetzt die historischen Blöcke, die wir haben und an denen wir uns natürlich bis heute auch stark orientieren. Wobei wir natürlich unseren Blick geweitet haben.
Und jetzt haben wir 200 Jahre später das Ganze und da hat sich wahrscheinlich auch einiges getan bei der SLUB. Und wo liegen heute die Sammlungsschwerpunkte eigentlich dann von der Musikabteilung?
Also wie gesagt, wir knüpfen sehr stark an in die Historie an. Wir haben aber natürlich auch einen ganz starken Auftrag darin, die universitäre Musikforschung zu unterstützen oder auch die Musikpädagogik der Universität zu unterstützen. Also wir wollen natürlich möglichst nutzernah sein. Was für uns heute natürlich auch ganz wichtig sind Audiodokumente, Audioaufnahmen mit Schellackplatten, über Langspielplatten. Aber bis zu CDs, bis heute natürlich dann auch ganz stark der Bereich der Streaming-Angebote. Da gehen wir natürlich ganz stark ins Digitale hinein.
Wie sieht das aus? Also das Streaming würde mich jetzt interessieren. Was macht dann die SLUB in diesem Bereich?
Ja, es gibt ja beim Streaming, es gibt einmal das freie Streaming, was Sie kennen bei YouTube und so, ja. Es gibt aber natürlich auch Angebote, die kostenpflichtig sind. Und jetzt zum Beispiel eines unserer neuesten Angebote ist die Digital Concert Hall der Berliner Philharmoniker. Leider der Berliner Philharmoniker und nicht der Staatskapelle Dresden. Wo wir eben eine Lizenz erwerben, sodass unsere Nutzer in der SLUB, aber auch von zu Hause aus, live die Konzerte der Berliner Philharmoniker, und zwar nicht nur die aus der Berliner Philharmonie, sondern weltweit, miterleben können. Ich muss wirklich auch sagen, mit ganz tollen Einstellungen, auch mit ganz tollen Bildeinstellungen, auch ganz toller Soundqualität und auch im Archiv der Berliner Philharmoniker nachhören können. Dazu kommen dann noch Interviews, Kinderprogramme und so weiter, was die Philharmoniker alles bieten. Aber das ist zum Beispiel so eine neue Form, wie wir Musik vermitteln können.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie orientieren sich sehr stark historisch. Wissen Sie über jedes Werk Bescheid, das es in Ihrer Sammlung gibt? Oder gibt es noch so verborgene, ungehobene Schätze in der Sammlung?
Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also wir wissen längst nicht über jedes Werk Bescheid. Es gibt viele anonyme Kompositionen, wo man einfach gar nicht den Komponisten kennt und wo dann Wissenschaftler aus der ganzen Welt dran arbeiten. Gerade seitdem wir viel digitalisieren, sind natürlich viele Leute mit unseren Beständen beschäftigt, ohne dass sie in unseren Lesesaal kommen, können auch unsere Bestände vergleichen mit Beständen, die von der British Library digitalisiert sind, von der Bayerischen Staatsbibliothek digitalisiert sind, von anderen Bibliotheken und können dann natürlich auch zu neuen Erkenntnissen kommen und schreiben uns dann mal so eine lapidare E-Mail. Ach übrigens, das ist von Vivaldi oder das ist von dem und dem. Also das hat sich gerade durch die Digitalisierung hat sich da in den letzten Jahren viel getan und das hat auch eine hohe Dynamik jetzt.
Vielen Dank, Frau Dr. Wiermann. Wir sind jetzt bei Sonderbewerbungen angelangt, weil wir gerade so bei besonderen Stücken sind und da ist die Frau Bicher bei uns. Was sind denn Sondererwerbungen?
Wir haben ja gerade schon gehört, dass wir in den verschiedenen Sammelschwerpunkten natürlich die Neuerscheinungen verfolgen. Daneben gibt es aber auch immer wieder Erwerbungen, die sozusagen aus diesem regulären Erwerbungsverfahren oder aus der regulären Erwerbung herausfallen. Und das sind oft ganz besondere Stücke, das sind oft Unikate, also Vorlässe, Nachlässe oder Einzelstücke, Autographe, die unsere Sammlung bereichern und ergänzen.
So, und das klingt jetzt relativ allgemein und da möchten wir natürlich nachhaken. Was sind jetzt konkret Sonderwerbungen? Also können Sie da Beispiele benennen? Was wird da zum Beispiel als Nachlass dann das Lob übergeben?
Ja, Nachlässe, da sind oft sind lange Gespräche im Voraus stattfinden statt. Orientiert ist es an natürlich einerseits an dem Auftrag als Landesbibliothek, wichtige Nachlässe, Komponistennachlässe, Musikalien vor allen Dingen. Die anderen Teile des Nachlasses sind dann in anderen Abteilungen beheimatet, zu erwerben, um das Erbe, sozusagen das Kulturerbe, dauerhaft zu bewahren und auch dauerhaft zugänglich zu machen, vor allen Dingen, dass es also in öffentlicher Hand gerät und damit zugänglich ist für die Öffentlichkeit. Wenn Sie nach ganz besonderen, konkreten Stücken fragen, Objekten fragen, haben wir gerade in der letzten Zeit zwei wirklich sehr, sehr schöne Objekte erworben. Das eine direkt für die Musikabteilung, das sind die Skizzen zu Robert Schumanns erstem Klaviertrio. Das andere hat sozusagen nur am Rande was mit Musik zu tun, ist auch in der Handschriftenabteilung beheimatet, hat aber inhaltlich und vom Kontext her mit der Musik sehr viel zu tun. Das ist das Reisetagebuch von Johann Andreas Silbermann. Das sind keine Nachlässe, sind Einzelobjekte, aber bereichern unsere Sammlung aufgrund unserer Schwerpunkte eben.
Jetzt mal ganz konkret, wie sieht denn das aus, wenn Sie jetzt wissen, okay, da gibt es jetzt einen interessanten Nachlass für uns oder da gibt es jetzt was, was wir gerne haben wollen, wie gehen Sie darauf zu? Wie sieht das konkret aus in der Praxis?
Es findet natürlich eine, also ich erweitere die Frage jetzt mal, nicht nur auf Nachlässe, sondern eben auch auf Einzelobjekte. Es gibt natürlich eine Marktsondierung, das heißt, es werden verschiedene Stakeholder, also der Antiquariatshandel zum Beispiel oder verschiedene Auktionen werden verfolgt, was wird da angeboten und dann wird gegebenenfalls auch gehandelt. Bei Nachlässen ist es so, dass oft mit den oder oft von Privatpersonen werden natürlich Stücke erworben, dann finden Gespräche statt, entweder die Nachlassgeber oder die Verkäufer kommen auf die Bibliothek zu oder eben auch andersrum, also wenn man über andere Kanäle von besonderen Stücken erfährt.
Wenn das Ganze quasi in der Slope angekommen ist und ein bisschen geforscht wurde und das Ganze also richtig schön quasi archiviert wurde und in die richtige Stelle gebracht wurde, wird das Ganze auch öffentlichkeitswirksam gemacht? Also können dann auch die normalen Besucher das Ganze auch einsehen?
Ja, da kann ich etwas mehr dazu sagen als zu der vorherigen Frage. Es ist tatsächlich so, wenn das Stück hier ist, ist eine große Aufgabe der Bibliothek und deshalb werben wir das auch, es eben für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Also die sehr viele Stücke werden digitalisiert und als Digitalisat sofort zeit- und ortsunabhängig zugänglich gemacht und darüber hinaus findet einfach eine begleitende Öffentlichkeitsarbeit statt. Es ist zum Beispiel gut denkbar, dass gerade bei Musikalien, dass dann da auch multimedial sozusagen damit umgegangen wird, dass Aufführungen entstehen, dass Editionen entstehen. Das sind alles Perspektiven, die sich dann dadurch ergeben, dass das Stück, dass das Objekt erstmal in öffentlicher Hand und damit eben in die Öffentlichkeit gekommen ist.
Campus Radio. Im Netz unter
www.campusradiodresden.de.